Genf, Palais des Nations, 3 Jahre zuvor. Es herrscht eine eisige Stimmung, als sich die Delegationen der Freien Ukraine und der Russischen Föderation in Genf im Palais des Nations treffen. 5 Vertreter jeder Seite, die bereits seit Wochen unter der Vermittlung der Vereinigten Staaten und Chinas an einem Vertragstext gearbeitet haben. Männer und Frauen, die über 3 Jahre Krieg geführt haben und denen man diesen Krieg im Gesicht und auch an ihrer Körperhaltung ansieht. Sie alle sind alt geworden, obgleich einige von ihnen nicht viel mehr als 30 Jahre zählen. Die Ukrainer wissen genau, was sie jetzt zu tun haben, was die USA, China, aber auch die russische Seite von ihnen erwarten. Sie sind nach Genf gekommen, um ihre Kapitulation zu unterschreiben. Keine klassische Kapitulation, aber die Aufgabe von mehr als 20% ihrer Gebiete. Land, für das sie 3 Jahre unter erheblichen Verlusten gekämpft haben. Doch jetzt fehlen ihnen das Personal, das Material sowie die Unterstützung des Westens, um den Kampf weiterzuführen. Noch am Abend zuvor hat Präsident Selenskyj ein letztes Mal mit seinen westlichen Partnern konferiert. Er hat auf die katastrophalen Folgen eines russischen Sieges für die europäische Sicherheit hingewiesen. Er hat um noch sehr viel umfangreichere Hilfen gebeten, um weiter durchhalten zu können. Doch die Stimmung hat sich gedreht. Es gehe schon viel zu lange nicht mehr voran, hat der US-Präsident gesagt. Wo seien die Erfolge? Wie viel Quadratkilometer habe die Ukraine zuletzt zurückerobert? Er könne dem amerikanischen Volk nicht mehr erklären, warum so viel Geld für die militärische Unterstützung der Ukraine ausgegeben werde. Wenn er für dasselbe Kapital Grönland kaufe, sei das Verhältnis Land zu Dollar sehr viel besser. I don't do bad deals. Der britische Premier hat noch zu einer Gegenrede angesetzt. Mr. President, Europa, doch das ist es auch schon gewesen, wird für seine Sicherheit zahlen müssen, ist ihm der Angesprochene ins Wort gefallen. Der russische Blutzoll sei hoch gewesen, der Materialverschleiß ebenfalls. Russland sei geschwächt genug, um es in Zukunft leicht abschrecken zu können. Es sei jetzt Zeit, den Krieg zu beenden. Wenn Mr. Selenskyj weiterkämpfen wolle, könne er das gerne tun, aber bitte auf eigene Rechnung. Betretenes Schweigen im Raum. Selenskyj muss einsehen, dass das Spiel vorbei ist, zitiert eine britische Zeitung den französischen Staatspräsidenten am nächsten Morgen. Es ist der EU nicht gelungen, die Produktion der für die Verteidigung der Ukraine wichtigen Rüstungsgüter so anzukurbeln, dass eine konstante Lieferung garantiert werden kann. So ist sie nicht in der Lage, den Ausfall der USA zu kompensieren. Zwar haben fast alle europäischen Spitzenpolitiker, einschließlich der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in den vergangenen Monaten schon fast gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Stunde Europas komme, wenn die USA sich zurückzögen. Aber als es soweit ist, bleibt es bei den Lippenbekenntnissen, wie auch schon in den vergangenen 3 Kriegsjahren. Zu angespannt ist die wirtschaftliche Lage in den meisten europäischen Staaten, als dass Regierungen sich trauen würden, ihrer Bevölkerung noch mehr Ausgaben für die Ukraine zuzumuten. Auch die Sorge, noch mehr ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, lässt vielerorts die gesellschaftliche Stimmung kippen. Man fürchtet noch höhere Stimmenzuwächse für rechtsextreme und linkspopulistische Parteien, die mit der Diskreditierung der Ukraine-Hilfe erfolgreich auf Stimmenfang gehen. So bleibt dem ukrainischen Präsidenten nichts anderes übrig, als sich auf Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland einzulassen. Der internationalen Öffentlichkeit werden die Ergebnisse der Verhandlungen als Frieden von Genf präsentiert. In Wahrheit ist es aber die Kapitulation von Genf. Nicht nur, dass die Ukraine de facto mehr als 20% ihres Territoriums aufgeben muss. Sie muss auch eine dauerhafte Neutralitätsklausel in ihre Verfassung aufnehmen, die den Beitritt zur NATO ausschließt. Gewissermaßen als Kompensation wird ein von der Weltbank finanziertes Aufbauprogramm nicht nur für die freie Ukraine, sondern auch für die von Russland besetzten Gebiete vereinbart. Was die militärische Absicherung des Kapitulationsfriedens anbetrifft, so einigt man sich auf eine aus Europäern, Chinesen und diversen anderen Staaten zusammengestellte Friedenstruppe im Auftrag der Vereinten Nationen, die den erzielten Waffenstillstand überwachen soll. Ihre Aufgabe soll darin bestehen, Verstöße gegen den Waffenstillstand beider Seiten an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu melden. Die glaubwürdige Abschreckung möglicher neuer Angriffe seitens Russlands ist jedoch nicht Teil des Mandats. So endet der seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges größte Landkrieg in Europa mit einer ukrainischen Niederlage. Während westliche Politiker immer wieder betonen, dass man die von Russland annektierten Gebiete völkerrechtlich nie als russisches Staatsgebiet anerkennen werde und dass die getroffene Vereinbarung eine temporäre sei, wir haben die feste Hoffnung, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft mit Russland über die Rückgabe dieser Gebiete verhandeln und selbstverständlich genießt die Restukraine die völlige ökonomische, politische und militärische Unterstützung des Westens. Feiert man in der russischen Presse das Abkommen als das, was es ist? Ein russischer Sieg. In russischen Talkshows findet die übliche Abrechnung mit dem Westen statt. Die Niederlage der NATO bei der Unterstützung der Ukraine, so verschiedene Talkshow-Moderatoren, sei nur der Beginn der Wiederauferstehung russischer Stärke und russischer Größe in der internationalen Politik. Niemand, so führen sie aus, solle glauben, dass sich Russland mit dem Erreichten zufrieden geben werde. Bevor nicht die baltischen Staaten, Moldau und Georgien wieder in den russischen Einflussbereich zurückgekehrt seien, sei das Projekt Russkij Mir, eine von Russland dominierte Friedensordnung, die alle russischsprachigen Menschen umfasst, noch lange nicht beendet. Im Westen selbst gibt es nur wenige Stimmen, die in der ukrainischen Niederlage eine schwere Bedrohung für die europäische Sicherheitsordnung sehen. Die allgemeine Stimmung ist eine andere. Manche äußern sich offen, manche hinter vorgehaltener Hand. Aber sie ist überall zu spüren, die Erleichterung, dass dieser Krieg nunmehr vorbei ist. Ein neuer Wind. Mit der Unterzeichnung des Kapitulationsabkommens setzt die Kritik an jenen ein, die in den vergangenen 3 Jahren die militärische und politische Unterstützung der Ukraine vehement eingefordert haben. Das vor allem von rechts- und linkspopulistischen Parteien vorgebrachte Argument lässt sich mit den Worten des 2027 ins Amt gewählten französischen Präsidenten vom Front National beschreiben. In einer seiner Wahlveranstaltungen sagt er: Man hat gesehen, wie die kriegstreiberischen Länder nicht nur ihre eigenen Volkswirtschaften fast in den Ruin geführt haben, sondern sie haben diesen Krieg, dessen Endergebnis man auch bereits 1,5 Jahre früher hätte erzielen können, unnötig in die Länge gezogen und damit Tausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden Ukrainern die Möglichkeit genommen, heute noch am Leben zu sein. Dieser Tenor dominiert nun die Debatte in Europa und den USA und führt in der EU zu einem Erstarken der rechts- und linkspopulistischen Parteien, die sich von Beginn des Angriffskrieges an auf die Seite Russlands gestellt haben. Sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene legen sie in den Wahlen zu. Neben Frankreich vollzieht auch Italiens rechtspopulistische Regierung einen außen- und sicherheitspolitischen Kurswechsel. Gehörte Italien während des Krieges zu den Unterstützern der Ukraine, wenngleich eher politisch und weniger ökonomisch oder militärisch, so vernimmt man aus Rom nach Unterzeichnung des Kapitulationsvertrages immer öfter Forderungen, dass über eine Erneuerung des Verhältnisses zu Russland zumindest nachzudenken sei. Und auch in den USA verändern sich die Schwerpunkte der Außenpolitik. Nun, da der Krieg Russlands gegen die Ukraine zumindest in seiner hohen Intensität beendet ist, mehren sich sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten Stimmen, die die europäische Nachkriegsordnung zur Sache der Europäer erklären und die USA dazu auffordern, sich wieder verstärkt dem indopazifischen Raum zuzuwenden. Und so dauert es nicht lange, bis Forderungen nach einer Reduzierung der amerikanischen Truppen in Europa und ihrer Verlegung nach Asien bei den Verteidigungspolitikern in den USA einen parteiübergreifenden Konsens finden.